Ihr dürft eure Bibel aufschlagen zu Epheser Kapitel 1 und Apostelgeschichte, sagen wir mal Kapitel 9, vielleicht mal vorblättern dann zu Kapitel 8, aber wir sind wieder im Neuen Testament, wir beginnen ein neues Buch, den Epheserbrief, da freue ich mich schon sehr drauf, der Epheserbrief ist so ein Edelstein in Gottes Wort, da entdecken wir, wer wir sind in Jesus als seine Gemeinde. Das ist ein super tiefes Buch, aber auch super praktisch. Wir werden über Ehe lernen, wie das richtig funktioniert. Wir werden über Kindererziehung lernen, wie wir Jesus nachfolgen können an unserem Arbeitsplatz und ganz viele weitere wirklich bodenständige Themen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Und so freue ich mich auf diesen Brief. Wir werden den Vers für Vers durchlesen über die nächsten Wochen, Jahre, mal sehen. Briefe wurden ja damals auf Schriftrollen geschrieben und deshalb stand der Absender so wie bei uns in den förmlichen Briefen ganz zu Beginn. Wäre unpraktisch gewesen, wenn du die ganze Rolle hättest abwickeln müssen, um zu sehen, wer dir geschrieben hat. Und so ist es auch hier. Also lasst uns heute Morgen die Hälfte vom ersten Vers lesen. Da heißt es: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Das wollen wir uns heute anschauen. Vater, und ich bete, dass du dein Wort segnest. Ich bitte dich, dass du uns inspirierst durch dieses Vorbild, das du uns in dem Apostel Paulus geschenkt hast. Amen. Wer war Paulus? Das wollen wir uns heute anschauen. Der Paulus ist so einer meiner Helden in der Bibel. Ein riesiges Vorbild. Vielleicht das größte Vorbild nach Jesus für mich. Fordert mich echt heraus. Paulus war jemand, der sein Leben richtig gelebt hat, der so richtig effektiv war für Gott, der einen riesen Unterschied gemacht hat für Jesus in dieser Welt. Wie gesagt, vielleicht nach Jesus der, der mich am meisten herausfordert. Und vielleicht können wir uns das mal gemeinsam fragen jetzt zu Beginn. Also ich und du dich ganz persönlich. Wie möchtest du dein Leben verbringen? Was soll mal so die Quintessenz deines Lebens sein, wenn du mal zurückschaust oder wenn mal deine Kinder oder sagen wir die Kinder hier in unserer Gemeinde an dich zurückdenken, was soll das sein, was bleibt? Was soll dein Vermächtnis sein? Was soll der Fußabdruck sein sozusagen, den du in dieser Welt hinterlässt, den du im Reich Gottes hinterlässt? Vielleicht könnten wir uns das so vorstellen, einen Grabstein, so kurz zusammengefasst, was soll auf deinem Grabstein stehen? So der Satz deines Lebens. Ich habe euch so ein paar Beispiele mitgebracht, ein paar Bilder. Die ersten paar sind so aus einem Museum in Österreich, in Tirol, von so alten Grabkreuzen. Und da gibt es eines, da steht, hier liegt mein Weib. Gott sei es gedankt, oft hat sie mit mir getankt. O lieber Wanderer, geh gleich fort von hier, sonst steht sie auf und tankt mit dir. Oder das nächste. Hier liegt der Mesner Krug, der Kind, Weib und Orgel schlug. Soll das die Quintessenz deines Lebens sein? Nein. Oder das nächste. Christ, steh still und bete ein bisschen. Hier liegt der Bauer Jakob Kissel. Zu schwer musste er büßen hier, er starb an selbstgebrautem Bier. Als nächstes habe ich euch einen Grabstein mitgebracht Bilder von dem Grabstein, Gott sei Dank kein Grabstein, gell? Könnte ich gerne tragen, von Stan und Ollie, wer die noch kennt, so diese zwei Komiker, dieses Komiker-Duo. Und da heißt es über den Oliver, ein genialer Komiker, sein Talent brachte der ganzen Welt Freude und ein Lachen. Das ist schon schöner, oder? Als nächstes Andenken an den Mathematiker Ludolf von Keulen. Der war der Erste, der die Zahl Pi auf 35 Kommastellen berechnet hat. Und das ist hier auf seinem Grabstein-Gedenktafel hier aufgeschrieben. Und dann die nächste ist der von Martin Luther King. Da steht: endlich frei, Gott dem Allmächtigen sei Dank, ich bin endlich frei. Erinnert an seinen Kampf für Bürgerrechte, Freiheit der Schwarzen in Amerika. Und dann als nächstes der Grabstein von Michael Jackson. Da sind so all seine Errungenschaften aufgezählt. 13 Nummer 1 Hits, 13 Grammys, die er gewonnen hat, 37 Top 40 Hits. Als nächstes der Grabstein von William Wilberforce. Und da steht ganz viel drauf, aber unter anderem sein Name wird im Besonderen immer in Verbindung gebracht werden mit den Anstrengungen, die durch den Segen Gottes die Schuld des Sklavenhandels von England entfernt hat und den Weg bereitet hat für die Abschaffung der Sklaverei in jeder Kolonie des Reiches. In der Verfolgung dieser Ziele vertraute er nicht vergebens auf Gott. Er hat sein Leben lang als Parlamentarier, als Diener Gottes dafür gekämpft, gegen die Abschaffung der Sklaverei. Und ich glaube, war es an dem Tag, an dem er gestorben ist, oder davor oder danach, auf jeden Fall sehr punktgenau wurde die Sklaverei abgeschafft und er ist heimgegangen zu seinem Herrn. Und das war sein Lebenswerk. Daran denken wir, wenn wir an William Wilberforce denken. Oder Georg Müller, der diese Waisenhäuser für tausende Kinder gebaut hat in Brighton in England. Er ist bekannt als ein Beter, hat einfach Gott vertraut, dass Gott ihn und all diese tausende Kinder versorgen wird. Hat gebetet und Gott hat Wunder getan. Und auf seinem Grabstein steht: er vertraute auf Gott, mit dem nichts unmöglich ist. Was für ein Vermächtnis. Zum Abschluss der von Hudson Taylor, dem großen China-Missionar, Gründer der China-Inland-Mission. Da steht drauf: ein Mann in Christus. Das wäre schön, wenn meine Kinder so an mich denken könnten. Und einen habe ich noch. Grabstein für eine Mutter. Da steht: sie zog 4 wunderschöne Töchter groß mit nur einem Badezimmer und trotzdem war da Liebe. Das ist ein schönes Zeugnis. Ein schönes Vermächtnis. Also was soll auf deinem Stein stehen? Woran sollen die Leute denken, wenn sie an dich zurückdenken? Mal. Na, Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen. Was soll dein Vermächtnis sein? Was ist die Vision deines Lebens? Wofür brennt dein Herz? Wovon träumst du? Und ich denke, das ist gut, wenn wir uns da mal dran erinnern oder wieder mal in diese Richtung denken. Gerade für uns in unserer Zeit. Dieser Zeit des Lockdowns und Ausgangssperren. Ich glaube, das verstärkt noch so unsere natürliche fleischliche Trägheit, die wir sowieso schon haben. Und Menschen ziehen sich zurück. Aber niemand sagt, dass Lockdown Inaktivität oder Passivität bedeuten muss. Hey, wir haben einen Auftrag von unserem Herrn, wir haben einen Auftrag auch als Gemeinde Jesu. Ich mag die Zeugnisse, die der Jochen herummählt, was Gott durch ihn tut und was er mit Gott erlebt als Evangelist. Ich mag es, dass der Gerhard in seiner Absonderung, in seinem Lockdown einfach Leute durchtelefoniert in der Gemeindeliste, einfach Geschwistern nachgeht. Ich bin dankbar für die Geschwister, die den Livestream möglich machen. Macht doch echt Spaß, mit der Technik zu spielen. Da könnte man auch noch einen oder anderen brauchen. Ne? Das ist sehr dünn gesät noch. Ich bin dankbar für die, die Zeitungen verteilen, während sie spazieren gehen, um Menschen das Evangelium zu bringen. für die Geschwister, die mit an dem Camp planen im Sommer. Und es könnten noch so viel mehr aktive Reich Gottes Bauer sein. Also nur weil manche Aktivitäten zurzeit nicht so stattfinden können wie normalerweise, heißt das nicht, dass wir inaktiv sein müssen. Es heißt auch nicht, dass wir uns von der Gemeinschaft oder dem Gemeindeleben verabschieden. Deswegen. Vieles ist live möglich, aber selbst wenn es nicht live möglich ist, hey, kling dich online mit ein. Überwind deinen Schweinehund und auch wenn das online nicht so dein Ding ist, kling dich mit ein. Männerstammtisch, Gemeindegebet, Hauskreis. Freitagabend waren wir zu viert. Männerstammtisch, online. Aber ich kann sagen, ich persönlich ging gestärkt und mit neuer Vision aus dieser Gemeinschaft mit den Brüdern heraus. Und Gott sagt uns das, lass uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Wem wollen wir gehorsam sein in dieser Zeit? Lass uns unser Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Wir wollen Gott gehorsam sein. Wir brauchen Ermutigung und Gott will uns auch gebrauchen, dass wir Geschwister ermutigen. Also leb deine Gaben aus. Und es gibt übrigens auch Dienste, die man ganz gut von zu Hause machen kann. Ich war die Woche wieder dabei, hier für den offenen Kanal Beiträge fertig zu machen, ganzen Papierkram, der damit verbunden ist. Das wäre ein wunderschöner Dienst, den jemand übernehmen könnte, wenn er möchte. Und wenn du das Gefühl hast, hey, live geht bei mir gerade nicht, ich habe Umstände, muss Rücksicht nehmen auf irgendjemanden, der Hochrisiko ist oder so, hey, ist total verständlich, ist total okay. Aber vielleicht nimmst du einen Telefonhörer in die Hand. Oder klingst dich online ein. Oder mach einen Spaziergang mit einem Bruder oder einer Schwester. Das ist möglich, das ist auch erlaubt. Ich glaube, eine große Versuchung, eine geistliche Gefahr in unserer Zeit ist ja Lauheit, geistliche Faulheit, geistliche Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, ich spüre das. Gerade in diesen Zeiten noch einfacher, den zu machen. Und die Gefahr ist, dass wir unser Leben verschwenden. Und mich inspiriert, das Leben von Paulus zu betrachten, weil er mich erinnert, worum es im Leben wirklich geht. Und ich glaube, es ist gut, uns dieses große Bild ins Gedächtnis zurückzurufen. Von mir ist ein Bild von Grabstein, deswegen habe ich euch das grafisch mitgebracht. Heute auch. Ich hoffe, dass es hängen bleibt, dass wir uns neu fokussieren. Und ich will nicht irgendwie so, weiß nicht, einen Schuldtrip auf irgendjemanden legen, so in die Richtung, wo warst du? Nee, gar nicht. Ich möchte uns Vision geben. Gott will dich gebrauchen. Gott möchte etwas durch dich tun, gerade jetzt in dieser Zeit. Na, wenn wir an die Jünger denken, vor Pfingsten waren die Jünger im Lockdown, haben sich selbst eingesperrt aus Angst. Und wirklich für die war es viel, viel gefährlicher rauszugehen als für uns. Auf die hat Verhaftung und Folter und der Tod gewartet. Und das ist für viele Geschwister in dieser Welt Realität, ja. Manfred hat für Nordkorea gebetet, zu Beginn des Gottesdienstes. Aber dann kam der Heilige Geist und er trieb die Jünger raus, ihre Berufung zu erfüllen, aus seiner Kraft. Und Paulus war einer, der ganz konsequent diesem Ruf der Nachfolge und seines Dienstes gefolgt ist. Und er war kein Supermann. Der Paulus ist ein Beispiel für einen schwachen Menschen, den Gott groß gebraucht hat. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Apostel bedeutet so viel wie Gesandter oder Ausgesandter. Und das war ein besonderes Amt für die Jünger Jesu, die ihn persönlich gesehen haben. Diese Apostel zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit Jesu. Gott hat sie gebraucht, die Bibel zu schreiben, seine Gemeinde zu starten. Aber in einem gewissen Sinn ist jeder von uns ein Gesandter. Jesus hat gesagt, geht hin und verkündet das Evangelium. Dazu sind wir alle berufen. Er hat uns gesagt, seid Licht und seid Salz für die Menschen. Liebt Gott, liebt die Menschen. Das ist unsere allgemeine Berufung. Die hat jeder Einzelne von uns jeden Tag. Und dann schenkt Gott auch spezifische Berufungen und Aufgaben und Begabungen, die er für jeden Einzelnen von uns hat. Wir sind ein Leib, aber viele Glieder aneinander, alle unterschiedlich. Also wozu hat Gott dich berufen? Wohin hat Gott dich ausgesandt? Vielleicht zu deinen Kindern, deinen Nachbarn, in den Kindergarten, in die Schule, den Kollegen, Sportverein, vielleicht in unserer Verbandsgemeinde, vielleicht in einen besonderen Dienst. Auch du bist ein Gesandter Gottes, durch Gottes Willen. Und das ist das große Abenteuer unseres Lebens, dass Gott uns gebrauchen will. Er will dich gebrauchen, dazu hat er dich begabt und zugerüstet durch den Heiligen Geist. Die Frage ist nur, bist du verfügbar? Bist du offen? Bist du willig? Der Apostel Paulus hat als Saul oder Saulus, Us ist immer lateinisch, gell, die Endung, von Tarsus begonnen. Also Paulos hieß er im Griechischen, Paulus ist die lateinische Version, Saul ist die hebräische Version. Es geht immer um dieselbe Person. Er ist aufgewachsen in der Hafenstadt Tarsus in der heutigen Südtürkei. Das war eine wichtige Handelsstadt. Und da gab es eine große jüdische Diaspora-Gemeinde. Und wir wissen, dass der Saulus als Pharisäer gelebt hat. Das heißt, als ein Mensch, der sein ganzes Leben abgesondert hat und hingegeben hat, die Tora, das Alte Testament, Gottes Gesetz und all die vielen, vielen Auslegungen der Rabbis und all diese vielen Vorschriften bis ins kleinste Detail einzuhalten. Das war der Paulus. Also ich würde mal sagen, ein sehr ernsthafter Mann in seiner Religion. Und er studierte unter Gamaliel. Das war der Enkel des großen Rabbis Hillel. Und Gamaliel war vielleicht der bedeutendste Gelehrte seiner Zeit. Er war Mitglied des Hohen Rates in Jerusalem. Wir sehen ihn in der Apostelgeschichte Kapitel 5. Und Saulus war mit einem großen Intellekt gesegnet. Mit Christen kam der Saulus erstmal als Verfolger in Kontakt. Wir wissen, Jesus war nicht beliebt bei den Pharisäern. Der hat so ihr ganzes gesetzliches Lehrgebäude und ihren Lebensstil in Frage gestellt. Und in Philipper 3, Vers 6 schreibt Paulus, dem Eifer nach war ich ein Verfolger der Gemeinde. Er war eifrig für den Gott Israel, so wie er ihn kannte, eifrig für seine Tradition. Und er sah in den Christen, in dem Evangelium eine Gefahr dafür. Und die erste Erwähnung in der Bibel finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, bei der Steinigung des Stephanus, des ersten Märtyrers. Apostelgeschichte 7, Vers 58. Da lesen wir, die Stephanus steinigten, legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Junger Mann hat bedeutet, er war so unter 30. Und da steht über ihn, er willigte in die Steinigung, also in die Hinrichtung von Stephanus mit ein. Aber ich persönlich glaube, dass der Stephanus einen Eindruck auf ihn gemacht hat. Erinnert euch an diese Stelle, Stephanus sah den Himmel offen, er sah Jesus auf ihn warten. Er hatte ein Strahlen in seinem Gesicht wie ein Engel, hat gebetet für seine Mörder, während sie ihn gesteinigt haben. Und vielleicht war auch für uns in unserem Weg zu Jesus das Zeugnis eines anderen Nachfolgers von Jesus für uns eine Berührung oder eine erste Berührung. Ich weiß, für mich war so einer Richard Wurmbrand, ein rumänischer Pastor, der 16 Jahre lang im Gefängnis war für seinen Glauben, weil er evangelisiert hat und gefoltert wurde und so weiter. Und der hat in Wien einen Vortrag gehalten und ein Freund hat mich mitgenommen und hat mich tief beeindruckt. Und auch wir sind berufen, Zeugen zu sein. Vielleicht gerade auch in Leiden. Vielleicht können wir ein Anstoß sein für andere, also im positiven Sinn. Ein Anstoß in die richtige Richtung zu Jesus hin. Und dann, wenn ihr mitlesen wollt, in der Apostelgeschichte 8, wenn wir mal umblättern im Vers 3, da lesen wir, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Paulus war ein Eiferer, er war beseelt davon, diese jüdische Sekte der Jesus-Nachfolger, als die wurden die Christen zuerst wahrgenommen, auszumerzen. Diesen ganzen neuen Kram, der seine Lebensart bedroht hat. Und er war da sehr radikal. In der Apostelgeschichte 9, wenn wir nochmal weiterblättern, lesen wir seine Bekehrungsgeschichte. Ich lese mal die ersten paar Verse da. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord. Das ist schon so bildlich, gell? Wie so ein Raubtier. Er schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, der Weg, so wurden die Christen anfangs bezeichnet, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Und da auf diesem Weg nach Damaskus, um die Gemeinde Jesu dort zu verfolgen, trat Jesus in sein Leben, im Vers 3. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Seht ihr, wie sehr Jesus sich mit uns, mit seiner Gemeinde identifiziert? Wir sind sein Leib. Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Also er begegnete dem verherrlichten Jesus, er hörte seine Stimme und sofort war die Beziehung für Paulus klar. Er sagt, wer bist du, Herr? Ihm war klar, dass diese herrliche Person, die ihm da begegnet, der Herr ist und dass er sein Diener ist. Wenn wir seine Briefe lesen, bezeichnet sich Paulus am allermeisten einfach als Knecht Christi oder Sklave Christi eigentlich. Also die Beziehung war von Anfang an klar. Krasses Bekehrungserlebnis, oder? Paulus ist da nicht dem lieben Jesus oder dem lieben Gott begegnet, der ist ein Mythos. Nee, er ist dem Herrn begegnet, dem Herrn der Schöpfung. Und ja, er ist auch die liebevollste Person im ganzen Universum, aber er ist nicht irgendwie der kitschige, verniedlichte, liebe Gott. Er ist die liebevollste Person, aber er ist auch der allmächtige, ewige Gott, der Chef des Universums. Und Paulus hatte das von Anfang an klar, volle Hingabe an ihn. Nicht halbherzig, nicht ich gebe dir 90% meines Lebens und den Rest bestimme ich selbst, nee, 100%. Alles andere ist eigentlich irgendeine Form von Götzendienst mit so einem christlichen Mäntelchen. Und ich schätze das an Paulus, er war nicht halbherzig. Er war ein radikaler Verfolger und er wurde zu einem radikalen, konsequenten Nachfolger. Er nahm Jesus von Anfang an als seinen Herrn. Und so muss es auch bei uns sein. Das ist der Anspruch, den Jesus stellt an uns als seine Jünger, als seine Nachfolger. Ich meine, das Wort sagt schon, Nachfolger. Wenn ich ihm nicht nachfolge, dann bin ich kein Nachfolger. Also diese Herrschaftsfrage, die muss geklärt sein in unserem Leben. Das ist ganz fundamental. Hat Jesus das Sagen in deinem Leben oder bist du einfach nur ein bisschen religiös? Saulus oder Paulus hat von Anfang an nichts zurückgehalten. Hingabe. Und das war das Geheimnis seines Erfolgs. Volle Hingabe. Vers 8 lesen wir weiter. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Wie würde dir so ein Bekehrungserlebnis gefallen? Bisschen anders, hä? Und dann hat Jesus einen Jünger namens Hananias zu Saulus geschickt. Der hat erstmal die Hosen voll gehabt, weil das war doch der Verfolger der Gemeinde. Aber auch er hatte die Herrschaftsfrage geklärt in seinem Leben und er folgte dem Herrn wahrscheinlich völlig gegen seine Gefühle. Vers 15 lesen wir das. Der Herr aber sprach zu ihm, also zu Hananias, geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Der Herr hatte eine Berufung für Paulus. Der Herr hat auch eine Berufung für dich. Und jetzt kommt ein ganz krasser Vers, Vers 16. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und wenn du schon 2. Korintherbrief, Kapitel 11 gelesen hast, dann weißt du, das war kein Honigschlecken. Ich lese euch mal vor, 2. Korinther 11, Verse 24 bis 26, 27, so in die Gegend. Da erzählt Paulus, von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge, weniger einen, bekommen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen worden, das war die Prügelstrafe der Heiden. 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Ja, das war harter Tobak für einen Neubekehrten, oder? Das war so das Hardcore-Programm. Frag dich mal, wenn du dich bekehrt hättest und erstmal blind gewesen wärst, und der Herr dir dann all das zeigen würde und sagen würde, das ist mein Plan für dein Leben. Würdest du es annehmen? Würdest du nachfolgen oder würdest du sagen, oh, danke für das Angebot, Herr, aber ich habe schon was anderes vor mit meinem Leben? Dann kannst du eigentlich nicht sagen, Herr, gell? Das stellt unser Wohlfühl-Christsein schon ganz schön in Frage, gell? Und Paulus hat es angenommen, so wie Jesus das Kreuz angenommen hat im Garten Gethsemane und gesagt hat, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Und Saulus hatte hier eine intensive Zeit mit Jesus in der Blindheit. Vielleicht war das die Zeit, wo er den Himmel gesehen hat. 2. Korinther 12 erzählt er davon. Diese Vision hat ihm sicher geholfen, durchzuhalten. Und wir wissen, Paulus war auch ein ganz normaler Mensch wie wir. Wir wissen, dass auch Paulus Angst hatte, zum Beispiel beim Schiffbruch in Apostelgeschichte 27. Aber der Herr hat ihn gestärkt, beziehungsweise durch einen Engel hat er das getan dort. Zurück zur Apostelgeschichte 9, Vers 17. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Sein öffentliches Bekenntnis für den Herrn. Es hat ihm übrigens alles gekostet. Alles, was ihm bisher lieb und wertvoll war. Sein Ansehen, seine Stellung, seine Karriere als Rabbi, materiell alles. Er wurde vom Verfolger zum Verfolgten. In Philipper 3, Vers 7 schreibt er aber: Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Dreck im wörtlichen Sinne, aber da schreibt er in die Bibel. Ich achte es für Dreck. All meinen Reichtum, all mein Ansehen, meine Stellung, ich achte es für Dreck im Vergleich dazu, dass ich Christus gewinne. Und das ist die Wahrheit. Jesus ist es wert. So wertvoll ist Jesus. Ihn zu kennen. Versöhnt zu sein mit Gott. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Wertvolleres. Und dann nach einem kurzen Aufenthalt in Damaskus führte der Herr den Paulus erstmal für 3 Jahre nach Arabien, in die Wüste. Galater 1 schreibt er davon. Und dort hat Jesus den Paulus noch tiefer in das Evangelium eingeführt, hat ihn seine Gnade gelehrt und groß gemacht. Also erstmal haben wir hier so stille, anonyme Jahre in seinem Leben. Und das ist oft so. Der Herr bereitet uns vor auf die Berufungen, die er für uns hat, auf die Dienste, die er für uns hat. Und ihr wisst, er sagt, wenn ihr treu seid im Kleinen, dann wird er euch über Größeres setzen. Ich wollte gleich nach meiner Bekehrung in die Mission gehen. Und der Herr hat gesagt, nee. Warte erst mal. Bleib erst mal da, wo du bist. Bleib erst mal da treu und wachse. Durch Psalm 37 hat er da zu mir gesprochen, wo es heißt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und hab deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Nach den 3 Jahren ist der Paulus zurück nach Damaskus, hat da das Evangelium gepredigt, hat Probleme gekriegt, musste fliehen. Er ist nach Jerusalem gegangen, hat dort wieder Stress gekriegt mit den Juden, mit denen er diskutiert hat und das Evangelium ihn gebracht hat. Und die Ältesten in Jerusalem haben ihn heimgeschickt nach Tarsus. Wahrscheinlich nicht genau das, was er sich vorgestellt hat. Und dann hat sich in Antiochien die erste Gemeinde mit Menschen aus dem heidnischen Hintergrund gebildet. Und Barnabas hat den Paulus aus Tarsus geholt und sie haben gemeinsam diese Gemeinde gelehrt für ein Jahr. Das war der Beginn seines Dienstes. Und wir sehen das an Paulus. Paulus war offensichtlich gewillt, das zu tun, was gerade anstand. Er hat seine Gabe eingesetzt, wo gerade Gelegenheit war. Und das ist ein gutes Vorbild. Geh mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch diese Welt und nutz die Gelegenheiten, die der Herr dir gibt. Es gibt viele, jeden Tag. Manche haben so eine enge Vorstellung von dem, wozu Gott sie berufen hat, dass sie offene Türen verpassen. Oh, ich will die Gemeinde lehren. Ja, hey, cool, wir brauchen echt Hilfe im Kindergottesdienst. Oder hey, vielleicht lehrst du eine Bibelstunde für die Frauen. Nee, ich will da vorn stehen. Das war nicht die Einstellung, die Paulus hatte. Er hatte ein dienendes Herz, ein williges Herz, wo immer Not am Mann war. Und er hat diese Türen genutzt. Und dann von dort, von Antiochien aus, sandte der Heilige Geist den Paulus in die Welt, in die Mission. Auf insgesamt 3 Missionsreisen durch die heidnischen Gebiete, Kleinasien und Griechenland. Auf der 3. Missionsreise war er über 2 Jahre lang in der Stadt Ephesus. Und dann später ist er sogar nach Rom gereist und wahrscheinlich bis nach Spanien. Und eigentlich war auch das nicht seine erste Wahl, zu den Heiden zu gehen. Er erzählt uns davon, wir wissen, auf seinem Herz brannte es eigentlich, das Evangelium seinem Volk, den Juden, zu bringen. Aber der Herr hatte was anderes vor. Und Paulus nahm es an. Und er nahm all diese Strapazen auf sich und war ihm gehorsam, um die Heiden für Jesus zu erreichen. Er hatte eine ewige Perspektive. 2. Korinther 4, Vers 17, er schreibt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Und denkt ruhig an diese Liste. Das Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Denn wir schauen nicht auf das Sichtbare, auf das Vergängliche, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, auf das Ewige, schreibt der Paulus dort. Also es hat Paulus gekostet. Aber er hat die halbe Welt damals mit dem Evangelium von Jesus erreicht, in wenigen Jahren, vielleicht 20, 25 Jahren. Das war sein Lebenswerk. Halbe Welt erreicht durch einen Mann und ein paar Freunde. Das ist gewaltig. Und es war nicht, weil der Paulus so stark oder so toll war. Ja, der hatte einen scharfen Intellekt. Wenn wir den Römerbrief lesen, wird uns das klar. Der hatte auch unheimliches Bibelwissen aus dem Alten Testament, der war gebildet, aber körperlich war Paulus schwach und krank. Wahrscheinlich hatte er eine Augenkrankheit. Und er war kein guter Redner. Und der Herr hat es auch zugelassen, auch diese Krankheit, damit der Paulus nicht zu stolz wird, wegen all seinen Offenbarungen, die er hatte. Im 2. Korinther 12 schreibt er davon. Und Gott hat nicht auf sein Gebet um Heilung geantwortet. Also er hat schon geantwortet, aber nicht so, wie er es gerne gehabt hätte. Der Herr hat ihm gesagt, meine Gnade genügt dir. Und dann schreibt er im 2. Korinther 12, Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also er ging los in Schwachheit. Ich weiß nicht, wie viele von uns loslaufen würden, wenn sie sich schwach fühlen. Machen wir das? Vertraute dem Herrn. Und der Herr hat so viel mehr durch ihn getan, als was er je aus eigener Kraft, aus menschlicher Kraft zustande gebracht hätte. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Keine Begrenzung. Hingabe, Verfügbarkeit, Glaubensschritte, Vertrauen. Das ist das Rezept für ein geistliches, effektives Leben, für Wunder, für ein Abenteuer mit Gott. Und das gilt auch für dich und für mich. Paulus hatte die richtigen Prioritäten. Das ist auch was wir uns fragen können, gell? Eine der wichtigsten Fragen eigentlich, die Frage nach den Prioritäten in unserem Leben. Gerade auch in dieser Zeit. Was ist unsere Priorität in dieser Zeit von Corona? Und all den Meinungen, den verschiedenen, die Menschen darüber haben und über die Maßnahmen und so weiter und so fort, lassen sich einnehmen davon. Und wir sehen, dass es unsere Gesellschaft spaltet, oder? Seht ihr das auch? An Corona spalten sich die Geister, an einem Virus. Hey Leute, das darf nicht mit uns passieren, als Gemeinde Jesu. Wir wissen, wer spalten will. Und wirklich für uns, wenn wir über Prioritäten sprechen, Corona ist für uns bestenfalls ein Nebenthema. Ich meine, wie wichtig ist es in der ewigen Sicht der Dinge? Also lasst uns nicht einnehmen lassen davon. Lasst uns die Meinung von anderen stehen lassen, wenn die Dinge ein bisschen anders sehen als wir. Lasst uns Barmherzigkeit üben mit dem Bruder oder der Schwester, der Dinge anders sieht. Egal auf welcher Seite jetzt. Vielleicht Rücksicht nehmen auf die, die ängstlicher sind als ich. Rücksicht ist überhaupt ein gutes biblisches Prinzip, gell? Und ich würde sagen, hey, wenn du deine Maske im Supermarkt tragen kannst und in der Arbeit tragen kannst, dann kannst du sie auch in der Gemeinde tragen. Was ist dein Problem? Auf der anderen Seite, wenn du einkaufen gehen kannst und arbeiten gehen kannst und wenn du dein Heimprojekt hast, im Baumarkt läufst und so weiter, warum kannst du nicht in der Gemeinde sein? Ist der Virus gefährlicher hier als dort? Prioritäten. Rücksicht, ich kann auch Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, um meiner Geschwister willen. Barmherzigkeit auf der anderen Seite, vielleicht mit dem Bruder, der älter ist, oder die Schwester, die gerade schwanger ist und die mal die Maske kurz von der Nase ziehen muss, um mal durchschnaufen zu können oder weil ihr schlecht ist. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen von einer chronisch kranken Frau, die keine Maske tragen darf und wie die regelrecht verfolgt wird, wenn die im Supermarkt einkaufen geht und so weiter. Es ist total verrückt. Also den anderen höher achten als mich selbst und das Wesentliche zum Wesentlichen machen. Meine Meinung zu Corona, meine Meinung über Politik, das soll uns nicht spalten. Das ist nicht unsere Wesensaufgabe als Gemeinde Jesu. Und da müssen wir echt vorsichtig sein, da müssen wir echt aufpassen, weil wir beobachten das, dass es in der Gesellschaft passiert und ich glaube, wir können es auch in der Gemeinde beobachten. Sich Fronten bilden, dass Leute sehr schnell sehr kritisch sind auch. Ne? Oh, das ist doch aber dann. Hey, weißt du, ob die oder er vielleicht sogar eine Befreiung hat? Aus medizinischen Gründen? Menschen sind so schnell beim Richten. Ist das, wozu Jesus uns berufen hat? Und auf der anderen Seite, wenn ich weiß, okay, da ist Bruder, eine Schwester, die da vorsichtig sein muss, vielleicht auch, weil sie Hochrisikopatient ist oder weil sie mit jemandem lebt oder jemanden pflegt, der Hochrisikopatient ist, hey, wenn es mir möglich ist, ich trage auch nicht gern Masken, aber wenn es mir möglich ist, warum nicht das Ding aufsetzen? Wie wichtig ist das in der ewigen Sicht der Dinge? Was ist wichtiger? Mein Bruder, meine Schwester oder meine Meinung über den Lappen oder Impfung oder was immer es gerade ist? Also lasst uns da vorsichtig sein, lasst uns die Prioritäten richtig haben in unserem Leben. Und bitte jeder prüfe sich selbst, nicht den anderen. Jeder hat unterschiedliche Gefährdung, unterschiedliche Situation. Keiner darf richten. Jeder richtet sich selbst bei uns. Und wirklich, worauf es ankommt, ist die Einstellung. Warum tue ich das, was ich tue? Warum? Der einen oder der anderen Seite, warum tue ich das, was ich tue? Und wie können wir als Christen leben in dieser Zeit? Auch miteinander, auch in dieser Spannung, die wir haben, auch mit diesen unterschiedlichen Meinungen, die wir haben. Wie können wir als Christen leben? Mit Barmherzigkeit, mit Demut, mit Rücksicht, mit Einheit. Lass uns unsere geistliche Einheit bewahren, die geistliche Perspektive. Unsere Berufung ist nicht, Meinungsmacher zu sein für irgendeine Corona-Meinung. Unsere Berufung ist, dass wir Menschen mitnehmen in den Himmel. Dass wir Seelen retten. Darum geht's. Und dass wir in der Einheit als Gemeinde Jesu vorangehen in unserer Berufung. Also lasst uns die Prioritäten richtig setzen, bitte. Lasst uns nicht uns spalten an unwesentlichen Dingen, wirklich ewig gesehen. Das ist nicht gut. Niemand konnte den Paulus aufhalten. Paulus hat geschrieben, die Liebe Christi drängt mich. Ah, das stachelt mich an. Diese Leidenschaft will ich haben. Die Liebe Christi drängt mich. Ich kann nicht schweigen. Ich kann nicht anders. Ich muss Jesus folgen. Ich muss lieben. Die Liebe Christi drängt mich. Das ist, was er für mich getan hat. So sehr hat er mich geliebt. Und jetzt antworte ich drauf. Und dann nach circa 25 Jahren des Dienstes an den Heiden hatte dann Paulus endlich die Gelegenheit, zu den Juden zu predigen im Tempel in Jerusalem. Und es war ein totales Desaster. Die wollten ihn umbringen. Die Römer haben ihn dann gerettet, war erstmal da, inhaftiert, hat sich auf den Kaiser berufen, war römischer Bürger, können wir auch noch erwähnen, hatte römische Bürgerrechte. Und wurde dann nach Rom verschifft. Und dort war er circa 2 Jahre lang in Gefangenschaft. Das römische Gesetz war, wenn die Kläger innerhalb von 2 Jahren nicht aufgetaucht sind, um Anklage zu erheben, dann wurde der Angeklagte freigelassen. Und das ist wahrscheinlich mit dem Paulus passiert. Und am Ende dieses ersten Gefängnisaufenthaltes in Rom hat er die sogenannten Gefängnisbriefe geschrieben, den Brief an die Epheser, an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon. So circa 62 nach Christus. Und wir spüren besonders im Philipperbrief diese Freude im Herrn, die der Paulus hatte, trotz seiner Umstände. Das ist wirklich gewaltig. Paulus wurde wieder freigelassen, er ging wieder auf Reisen, in die Mission. Nach ein paar Jahren wurde er wieder verhaftet und dann 67 nach Christus von den Römern als Märtyrer hingerichtet. Davor schreibt er noch an seinen Mitarbeiter Timotheus, der war auch ein Nachfolger von ihm als Pastor der Gemeinde in Ephesus. 2. Timotheus 4, Vers 6 zum Abschluss heute. Er schreibt, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Mögen wir das sagen können, wenn wir auf unserem Sterbebett sind oder auf dem Sterbeblock, was immer der Herr für uns vorgesehen hat. Aber mögen wir das sagen können, wenn wir zurückschauen auf unser Leben. Es ist schwer, das Leben von Paulus in eine Bibelstunde reinzupacken, aber ich hoffe, dass ihr genauso inspiriert und genauso herausgefordert seid von Paulus wie ich. Mich stachelt das echt an, mich fordert das echt heraus, wieder neu meine Prioritäten zu überdenken und mein Leben auszurichten auf das, was wirklich wichtig ist im Leben, worum es wirklich, wirklich geht. Welches Vermächtnis möchtest du deinen Kindern hinterlassen? Nimm dir dieses Bild von dem Grabstein mit in diese Woche. Und triff deine Entscheidungen dementsprechend. Amen. Lieber Vater, wir sind so dankbar für den Apostel Paulus. Was für ein krasser Typ, Herr. Und ich bin so dankbar dafür, für dieses Vorbild, das du uns geschenkt hast. Und Vater, so möchte ich einfach beten, dass du uns auch füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns diese Leidenschaft in unsere Herzen gibst, Herr, dass uns Gehorsam dir gegenüber wichtiger ist als Menschenfurcht und Meinungen in dieser Welt und was alle anderen tun. Herr, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Und Vater, ich möchte einfach beten, dass wir als Vorbilder leben können, gerade in dieser Zeit, dass wir als Vorbilder, als Gemeinde durch diese Zeit gehen können und auch heil durchgehen können, Vater. Dass Corona unsere Gemeinde nicht zerreißen kann. Herr, sondern dass wir geistig wach sind, dass wir in Einheit durchgehen, dass wir ringen darum, dass wir zusammenbleiben, dass wir nicht träge werden und nicht müde werden und bequem und faul werden geistig, sondern dass wir Berufung leben, Herr, dass wir Menschen für dich erreichen können, sei es durch Traktate, die wir verteilen oder Zeugnisse, die wir geben oder Geschwister, die auf WhatsApp posten oder das Camp, was wir machen wollen. Vater, führ du uns und gebrauche du uns. Herr, wir wollen unser Leben nicht verschwenden. Ich möchte mal nicht zurückschauen auf unser Leben und mein Leben und uns als Gemeinde und dass es mir leid tut und wir sagen, oh, wir haben es echt verpasst und verpennt. Herr, hab du Gnade. Stärke uns und segne uns. Dazu darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und damit segne euch auch unser wunderbarer Gott mit Freimut und mit Hingabe und mit Glauben. Und denkt dran, wenn wir hier rausgehen bei der Tür, betreten wir unser Missionsfeld. Macht Glaubensschritte, seid mutig diese Woche, haltet nicht zurück. Ja, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, alles für ihn. Amen.